auszuwandern oder möchtest einfach mal wissen, was alles so dazugehört oder wie du dich vorbereiten kannst, dann lade dir jetzt unsere Checkliste kostenlos runter www.muttersprachepodcast.com/Checkliste. Hier findest du alle Informationen zusammengesammelt an einem Ort. Wie lebt es sich im Ausland? Wie baue ich mir eine Existenz auf? Und wie gehe ich so eine Auswanderung denn überhaupt an? Seit über 3 Jahren treffen wir hier an dieser Stelle jede Woche Menschen, die diesen Schritt in die verschiedensten Ländern dieser Welt gewagt haben. Außerdem gibt es wertvolle Tipps von Fachleuten und erfahrenen Experts rund um das Thema Leben und Arbeiten im Ausland. Mein Name ist Monique Menesi und ich bin sogar schon mehrfach ausgewandert und habe verschiedenste Unternehmen im Ausland gegründet. Und so auch meine Podcast-Kollegin, die Evi. Wir beraten Menschen, die ähnliche Träume haben. Und wir nehmen dich jetzt mit in eine neue Muttersprache-Podcast-Folge. Bleib dran, denn hier geht's jetzt sofort los. Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast. Heute geht es mal wieder an die Ostküste der USA. Und zwar habe ich hier die Katja Moss aus Chapel Hill. Und wir tauchen ein in 32 Jahre Auswanderung USA. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Auswanderergeschichte, liebe Katja. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich finde es alles sehr spannend, so davon zu erzählen. Und ich bin seit fast genau 32 Jahren in den USA, 3. Januar 1991. Und da kam ich zum Studium hierher, nicht als Austauschstudentin, sondern eben voller Studiengang. Das war damals ein Masterstudiengang in Information Science an der University of North Carolina in Chapel Hill. Und ich lebe jetzt immer noch in Chapel Hill, war zwar zwischendurch mal weg, aber bin also jetzt hier richtig verwurzelt und ich sehe das also wirklich hier als meine amerikanische Heimat an. Wahnsinn. Und verbinde also schon so Heimatgefühle mit der Umgebung hier, ne?
Auf jeden Fall. 32 Jahre, come on. Erzähl mal, wo kommst denn du in Deutschland her und wie kam das, dass du im Ausland studiert hast? Ich meine, zu der Zeit, das war dann irgendwas 90er Jahre oder so, da war das ja nicht ganz so selbstverständlich, wie das vielleicht heute ist, dass Kinder durch die Welt fliegen und irgendwo im Ausland studieren. Nimm uns erstmal so ein bisschen zurück, wie dein Leben da in Deutschland war, wo du herkommst und was das da bedeutet hat, dass jemand in die USA geht zum Studieren.
Der Ort, in dem ich aufwuchs und wo auch meine Familie schon seit Generationen war, heißt Bischofsheim und es ist quasi ein Vorort von Mainz, ist aber auf der hessischen Seite, also der Rhein trennt Rheinland-Pfalz von Hessen und ich wuchs auf der hessischen Seite auf, hatte aber so meinen ganzen Lebensmittelpunkt als Kind und dann im Gymnasium war eben schon in Mainz, so eine halbe Stunde weg. Und ja, wie gesagt, meine Familie war schon seit Generationen in dem Ort und es gab also viele Verwandte, Freunde, Bekannte und wir wohnten im alten Ortskern, wo eben auch Leute auch schon seit Generationen eben wohnten, ne? Also so wirklich typisch deutsch, wie das eben vielleicht jetzt etwas weniger der Fall ist. Die Leute ziehen etwas mehr um, aber
so ein Familienhaus, denke, klassisch, ja. Ne? Ja. Man kennt das jeden, man geht zum Bäcker.
Ja, genau, genau.
Und sagt, hallo Katja, Schule blau gemacht heute.
Ja, genau. Morgens immer zum Bus gerannt, ne, auf den letzten Drücker. Das war die Bushaltestelle, war gerade mal so 3 Minuten weg. Und das wurde von meinen Urgroßeltern gebaut. Ich bin ein Einzelkind. Und ja, und wuchs dann eben da mit meinen Eltern auf. Und dann nach dem Abi, dann habe ich an der Fachhochschule für Bibliothekswesen studiert in Stuttgart. Das fing erst mit einem praktischen Jahr an der Unibibliothek. Das habe ich in Mannheim gemacht und dann 2 Jahre in Stuttgart. Und ich hatte eigentlich nie den Plan, nach USA zu gehen. Es hat mich schon immer so ins Ausland gezogen, weil wir hatten eine Verwandte, ist inzwischen schon gestorben, und zwar die Cousine meines Vaters. Und die ist immer eben sehr viel gereist. Die hatten ein sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet von einem kleinen Laden und waren eben wohlhabend und hart arbeitend. Ja. Und ich habe das eigentlich immer so bewundert und habe sie auch oft besucht, in Genf gewohnt, in der Schweiz. Und ich glaube, von ihr habe ich so ein bisschen dieses Fernweh bekommen. Und dann auch mehr Verwandte, die so ein bisschen skurril auch war, ne, und nicht so ganz sich den Standards angepasst hat. Und da habe ich mich immer so ein bisschen orientiert. Und ich habe immer gedacht, so, ach, so hier zu bleiben im Ort, das kam mir irgendwo so bieder vor, ne? Und wollte einfach irgendwie mehr machen und wollte einfach anders was machen. Und mein Vater hat es wenig verstanden, weil er war immer sehr heimatbezogen und meine Eltern sind zwar in Urlaub gegangen, aber die sind jetzt nicht irgendwie weit weggeflogen, sondern eben halt in Deutschland und im europäischen Ausland ein bisschen. Ne? Und ich war dann also schon etwas anders und mich hat es immer in die Ferne gezogen. Und und dann also meine Englischkenntnisse, die waren eigentlich nie gut. Und ich war also nie Amerika-Fan. Ich war eher auf Frankreich orientiert. Ich hatte Leistungskurs Französisch. Mein allererster Job war in Genf gewesen, in Buchhandlung. Da war ich 18. Und das habe ich mir damals selbst ausgesucht und Briefe geschrieben, Telefonate geführt. Und meine Eltern meinten, das geht doch nicht. Du kannst nicht einfach da irgendwo arbeiten. Und ich habe gesagt, doch. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt und habe dann so lange gemacht, bis das also auch funktionierte. War dann bei einer ganz, ganz lieben Familie, denen die Buchhandlung gehörte und dass eben alle Sachen so gut zurechtgerückt, ne, und war also eine ganz tolle Erfahrung, ja, und so, wo ich dann mein allererster Job war, eben da in der Schweiz.
In Frankreich.
Und wo ich eben,
oder Schweiz.
Ja, und dann sprach eben Französisch den ganzen Tag. Und und dann habe ich eben Bibliothekswesen studiert und so gegen Ende des Studiums hin dachte ich, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt in der Bibliothek zu arbeiten und dann ist es das. Und dass ich dann einfach so in das Berufsleben eintauche und dann.
Ja, wobei das ja eigentlich so der klassische Weg immer ist, ne? Man studiert und fängt dann an und dann bleibt man da und dann Familie und so weiter, ne?
Ja, aber ich wollte irgendwie mehr, ich wollte noch was anderes. Und eine Kommilitonin von mir, die hatte überlegt, ob sie in den USA weiter studieren sollte, weil die war mal als Au-pair hier und so. Und da hatte sie sich Unterlagen schicken lassen. Und dann habe ich so über die Schulter geguckt und dachte ich, was ist denn das? Das ist ja interessant. Mhm. Und da kam ich eigentlich dazu, dass ich mich eben auch weiter informiert habe und dann dachte, wie komme ich denn vielleicht auch nach USA und würde mich das interessieren? Und dann dachte ich, okay, das mache ich. Und dann habe ich also wirklich alles dran gesetzt, das dann auch durchzusetzen. Und ich weiß noch, ich hatte meine Prüfungen, ja, von dem Bibliothekswesen, die waren also Ende September. Und die Bewerbungsfristen für USA, die waren 1. Oktober, weil ich wollte dann eben zum Wintersemester anfangen, was ja hier dann im Januar beginnt. Weil ich wollte nicht ein ganzes Jahr warten, bis zum nächsten frühen Herbst. Ja, in den USA, das Semester fängt ja auch an im Januar und dann wieder im August. Und ich dachte, wenn ich jetzt bis August warte, dann kriege ich vielleicht kalte Füße oder ich lerne jemanden kennen oder irgendwas anderes kommt. Und so
ich dachte, also du warst schon richtig obsessed, oder driven, würde man sagen, weil das ist ja zu der Zeit, muss man sich ja jetzt immer noch mal wieder vor Augen halten, da gab es noch nicht das Internet, das war noch nicht alles nachlesbar, da musste man vielleicht noch Briefe und Postkarten und Schecks irgendwo hinschicken. Und weil man nicht online irgendwas bezahlen konnte und verstehen, wie das war, man hatte nicht so das Schulenglisch, um das auch alles so nachzuvollziehen, wie das so funktioniert. Das heißt, der Aufwand, den du da betrieben hast, das möglich zu machen, muss ja schon enorm gewesen sein.
Das denn war ein enormer Aufwand, ja.
Ich sag jetzt mal so, in den 90er Jahren, da hat man nicht eingegeben, how to study abroad oder irgendwas, ne? Sondern da musste man wirklich Leute kennen, die einem das erklärt haben oder irgendwo mitten in der Nacht jemanden anrufen, damit man da mit jemandem sprechen kann. Und das hat dann wahrscheinlich 40 D-Mark gekostet, das Telefonat oder so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe also meine Bewerbungen an die Unis, die habe ich auf einer elektrischen Schreibmaschine geschrieben und habe die gefaxt und per Post geschickt, ja, das war vor Internet. Das war also dann im Herbst 90. Wahnsinn. Und das war dann auch die Deutsche Wiedervereinigung, ja, und ich habe das irgendwie gar nicht so mitbekommen, weil ich war so beschäftigt. dass ich also wirklich am Rande so diese ganzen Wiedervereinigungssachen mitbekommen habe, ja, und irgendwie das, weil ich konnte, da hatte ich dann irgendwie nicht die Bandbreite, so wirklich so zu sehen, was noch so um mich rum passiert, weil ich eben so darauf fokussiert war, eben
mich was ja zu gut ist, denn das braucht es ja wahrscheinlich auch, wenn man dann auf so einer internen Mission ist oder einem das wirklich wichtig ist, dann muss man, glaube ich, auch alles andere ausblenden und sagen, da gehe ich jetzt hin und das ziehe ich durch und quasi koste es, was es wolle, nicht im Sinne von Geld, sondern von Einsatz, ja, um das dann auch möglich zu machen. So ja, verwirklicht ja man ja auch nur Projekte.
Ja,
ne?
Ja. Und ich habe mich dann bei 9 Unis beworben und jede Uni wollte also ein anderes Essay zur Bewerbung. Ich konnte also nicht einmal was schreiben und das 9-mal verschicken. Nein, ich musste mich jedes Mal hinsetzen und dann eben immer wieder schreiben. Und wie gesagt, Englisch war also nicht meine Stärke. Und ja, musste eben Formulare ausfüllen und das alles hinschicken. Und dann musste ich natürlich den TOEFL auch dann machen, Test of English as a Foreign Language. Und das GRE, Graduate Record Examination, weil ich ja eben in Graduate School dann wollte und musste natürlich dann auch von meiner Ausbildung in Deutschland alles belegen. Und ich hatte mein Diplom, hatte ich ja noch nicht in den Händen, weil das habe ich erst am 30. September bekommen. Und das war ja die Deadline für diese Bewerbungen, wo ich das also dann nachschicken musste. Und ich habe also schon geschuftet und habe eben zur gleichen Zeit auch meine Abschlussprüfungen. Und im Nachhinein, da denke ich, wie habe ich das dann eigentlich geschafft damals? Aber wie ging das, ne? Und
gut, wir waren 30 Jahre jünger, da hat man
ja das auch, ja.
Darf man jetzt auch nicht vergessen, aber ja, dann war das der Wunsch einfach so groß, ne? Und ja, ich denke, das ist sowas, wenn man das so heute auch nochmal so reflektiert, ist, es braucht schon wirklich so einen großen Wunsch, um unmögliche Dinge möglich zu machen. Das ist halt einfach so, ne? Wenn der Wunsch nicht groß genug ist, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, es zu erreichen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, und habe mich dann mit der neuen Unis beworben und wurde, weil ich hatte, wusste ja auch nicht, wie viele mich zulassen würden. Ich dachte, vielleicht werde ich abgelehnt, überall, ne? Keine Ahnung. Und wurde dann 7 akzeptiert und konnte mir dann quasi aussuchen, wohin ich wollte und habe natürlich die Uni genommen, die eben am besten ist für mein Studienfach. Ne? Und das war eben UNC Chapel Hill. Die standen also an erster Stelle. An zweiter Stelle stand Michigan. Und dann dachte ich, nein, ich will in Südstaaten leben. Ich möchte mal leben, wo es wärmer ist.
Also bist du dann dahin? Dann war das 90er irgendwie, ne?
91.
Bist du dann dahin? Wie war das? Also war das dann für dich, ich mache das 2 Jahre? Oder wie, mit welcher Voraussetzung bist du mit einem Koffer gekommen? Oder wie ging das dann da weiter?
Es war also ein 2-jähriges Programm und ich hatte also kein Roundtrip-Ticket. Ich habe einen One-Way-Flug gebucht, weil ich eben nicht wusste, wann komme ich wieder zurück. Vielleicht gefällt es mir nicht und ich bin 3 Wochen später, stehe ich wieder auf der Matte oder ich bleibe für immer da oder je nachdem. Aber ich wusste eben, okay, egal wann ich dann eben wieder zurückkomme, zu Weihnachten oder zu Besuch. Ich wusste halt nicht, wie lange das ist und wollte eben keinen Rückflug buchen in dem Sinne. Und ja, und bin da mit meinem One-Way-Ticket hin, mit einem riesengroßen Koffer und einem riesengroßen Rucksack, den ich bis spät in die Nacht gepackt habe. Und meine Eltern brachten mich zum Flughafen und mein Vater hat immer noch nicht so ganz verstanden, dass ich also wirklich dahin wollte. Und ich kann mich genau daran erinnern, als er am Flughafen zu mir sagte, kurz bevor ich zum Zoll durchging, zur Passkontrolle, und meinte, willst du wirklich gehen? Hat er mich gefragt.
Hat er das jemals akzeptiert? Dein Vater ist ja verstorben. Schon. Hat er das jemals so richtig akzeptiert, dass du gegangen bist und nicht wiedergekommen bist, quasi?
Ich glaube, also es wurde besser über die Jahre hinweg, ne? Und er hat es auch versucht zu verstehen. Und ich hatte immer schon ein kompliziertes Verhältnis mit meinem Papa, ne? War also ein toller Mensch, ja, aber wir haben uns oft so ein bisschen in die Haare gekriegt. Ne? Und ich glaube, er hat es akzeptiert dann und hat eben auch gesehen, dass ich mich in den USA wohlfühle und eben Familie habe und 2 Töchter habe und die natürlich alle kennengelernt hat und hat eben gesehen, dass ich wirklich hier was aufgebaut habe und zufrieden bin und mein Leben funktioniert. Und ich glaube, weil es war eben so fremd, einfach wegzugehen. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis er sich damit anfreunden konnte. Und ich weiß nicht, ob akzeptieren, dass es so der richtige Ausdruck ist. Sondern eher,
er hat sich wahrscheinlich eher dran gewöhnt, aber ja, nie genau, richtig akzeptiert.
Ja,
genau,
das war
eher
ne? So. Ja, mhm, ja,
und das war meinen Eltern auch so, verstehe ich.
Ja, sie ja. Weit weg. Und er hatte halt gedacht, ich bleibe in Deutschland, bleibe in der Nähe, ziehe vielleicht in das Haus ein. Das war ja groß genug, es war ein Zwei-Generationen-Haus. Und er würde seine Enkelkinder sehen und so, ne?
Ja, man darf nicht vergessen, das ist so Nachkriegsgeneration. Für die war dieses Reisen und Wegziehen irgendwie, die haben ja mit ganz anderen Themen sich auseinandergesetzt. Die haben mit, wie überleben wir? Wie haben wir genügend zu essen? Wie können wir für unsere Kinder sorgen? Ne? Und wir sind einfach, wir sind ja so ungefähr gleiches Jahrgang. Wir haben einfach ganz andere Themen. Wir wollten erkunden, wir wollten erleben. Ne? Wir sind so eine ganz andere Generation. Und ich glaube, wenn ich das so jetzt mit meinen Kindern vergleiche, haben wir sehr viele Ähnlichkeiten. Aber unsere jetzt, deine und meine Generation, Katja, und die Generation zu unseren Eltern ist sehr unterschiedlich. Also die kommen von ganz woanders und die haben ganz andere Werte und ganz andere Themen, die wichtig sind. Und alles, was so nicht sein muss und was Luxus ist und weißt du so, das können die, glaube ich, gar nicht, also können die nicht verstehen und auch wahrscheinlich schwer akzeptieren, weil die eher noch anders programmiert sind. Ich kann das total gut nachvollziehen.
Mhm. Ja, und mein Vater konnte es halt nicht verstehen, dass jemand sein Land verlässt, wo man alles hat, wo doch alles okay ist, wo ich einen Beruf hätte arbeiten können und wo ein Haus war und das ist alles so einfach. Wie man dann einfach in ein Land, wo man noch nicht vor war.
Wo die Bedingungen vielleicht schlechter sind oder so. Ja, ist total, was bei meinen Eltern genau das gleiche. Ich verstehe das total. Ist schwierig aus unserer Perspektive zu verstehen, aber ich glaube, dass die einfach von ganz woanders herkommen. Und ich finde, dass, also für mich hat das längere Zeit gedauert, das zu akzeptieren, dass die da sind und das wahrscheinlich nie wirklich richtig verstehen werden. Mhm. Auf der anderen Seite, wer weiß, wie wir dann so sind, weißt du? Es ist ja oft auch so, dass dann die Kinder genau zurückgehen in das Bodenständige, wenn sie so verrückte Eltern haben wie wir, die doch was wagen und diesen großen Schritt machen und so. Also dann bist du zum Studium gegangen, 2 Jahre. Bist du in diesen 2 Jahren mal zurück oder bist du die 2 Jahre, ich meine, Fliegen war ja auch zu der Zeit auch nicht gerade ein Schnapper, ne? Und nicht, es gab nichts.
Ja.
Ich weiß das, zu der Zeit habe ich nämlich Flüge verkauft. War es ja, das war so gerade der Beginn, wo das ein bisschen einfacher ging und günstiger wurde und transparenter wurde. Aber ich sag mal, so ein Flug hat ja doch richtig viel Geld gekostet. Das heißt, so hin und her fliegen und telefonieren und so weiter, das ist ja alles auch nicht so einfach gewesen zu dieser Zeit.
Ja, ja, ja. Ich bin einmal zurückgesucht, ja. Und aber da hatte ich quasi keine Pläne, zurück nach Deutschland gehen. Das war also immer noch offen, ne? Das war gegen Ende meines Studiums hin. Und wo meine Eltern wussten dann eben auch, okay, jetzt bleibt sie halt dann wohl vielleicht für immer dort. Ne? Und ich hatte es also immer noch offen gelassen, weil ich musste dann eben sehen nach dem Studium, wie sieht es aus mit Job und was mache ich dann eben weiter.
Ja, ja.
Ja.
Und dann?
Ja, und dann...
Wann hat sich das geklärt? Also wann war klar, ich bleibe? Und ich, also hast du wirklich richtig gewusst, ich will hierbleiben?
Also ich glaube, das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und als ich dann eben mit dem Studium fertig war und mich dann für Jobs beworben hatte und dann eben Job bekam in Virginia damals. Und ich habe also immer Sachen noch offen gelassen, ja, aber ich habe nie gedacht, okay, jetzt werde ich für immer hier oder jetzt arbeite ich erstmal, dann gehe ich zurück. Ich habe einfach, ich kann das irgendwie jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen, was ich da mal so empfunden habe. Ich habe das immer offen gelassen in dem Sinne, aber dadurch, dass ich dann eben im Job stand, ging das eben immer so weiter und ich glaube, es wurde dann automatisch mir auch bewusst, ja, jetzt bin ich hier, jetzt bleibe ich hier, ohne dass ich jetzt in Deutschland mir irgendwie da die Türen verschlossen hätte. Ne?
Mm. Also, aber im Prinzip hast du nie in Deutschland gearbeitet, so richtig. Ne? Du hast in Genf gearbeitet, du hast in Deutschland quasi angefangen oder studiert und hast dann im Grunde dein Erwachsenenleben ab dem Moment, wo du wirklich so ernsthaft im richtig im Job standest, das war dann in den USA. Das heißt, dein Leben ist wirklich jetzt eine Dekade länger, hat stattgefunden in den USA, als es in Deutschland ist. Und das, was in Deutschland ist, ist quasi Kindheit und Jugend und Studium sozusagen. Das heißt, du hast eine ganz andere Verbindung nur noch zu Deutschland als die, die vielleicht so wie ich, bin jetzt fast 10 Jahre oder noch nicht ganz, aber so in dem eine Dekade quasi in den USA. Das macht natürlich nochmal einen ganz großen Unterschied, dass wenn man noch viel, viel länger eigentlich sein Arbeitsleben auch in Deutschland hat, weiß, wie Dinge laufen, dort gearbeitet hat, weiß auch die kulturellen Unterschiede sozusagen. Aber du bist dann einfach geblieben. Und wann war klar, jetzt Amerika ist meine Heimat oder Amerika ist mein Zuhause, hier findet jetzt mein Leben statt? Wann war das? Kannst du dich noch so daran erinnern?
Kann ich mich nicht daran erinnern. Und ich glaube, es gab keinen bestimmten Punkt, wo das auf einmal so war. Ich hatte natürlich ja auch Beziehungen, ne? und einige kürzer, einige länger, und habe dann auch meinen Mann hier kennengelernt, Amerikaner, in meinem ersten Job. Und wir haben uns kennengelernt 1994 und waren dann seit 1996 zusammen. Und aber klar, Beziehungen, die können auch wieder auseinandergehen, ne? Und aber dann war natürlich schon mehr als so klarer, dass ich eben hier bleibe, ne? Und wir haben uns eigentlich nie darüber unterhalten, ja, komm, wir gehen nach Deutschland. Er spricht überhaupt kein Deutsch und ist auch nicht sprachbegabt, dass er jetzt irgendwie damit Deutsch lernen wollte oder so, ne? Und war also dann
nicht deutschaffin.
Nee, ich war also wirklich so in das amerikanische Leben eingebunden, dass es eigentlich, ich glaube, es war dann einfach irgendwie selbstverständlich und automatisch, wo ich dann eben, ja, hier mein Leben hatte, ne? Und hatte meinen Beruf, meinen Freund, später Mann, Freunde, was ich eben hier so gemacht habe, ne? Und
bist du denn dann immer wieder regelmäßig, du hast ja dann auch Kinder bekommen, zwei Mädchen, glaube ich, hast du, ne? Wie alt sind die jetzt?
Die sind jetzt 15 und 14, also fast 16.
Fast 16 und 14. Bist du dann immer regelmäßig auch nach Deutschland? Sprechen die auch Deutsch? Oder wie war so die letzten, sag jetzt mal 20 Jahre dann deine Verbindung auch nach Deutschland? Oder wie bist du damit? Ich meine, man bleibt ja Deutsche. Wie bist du dann damit umgegangen, selbst wenn du dich wirklich sehr früh entschieden hast, hier in den USA zu leben?
Ja, also mal berufsbedingt, bin ich sehr viel gereist, international, in diesem ersten Job. Und ich war also ständig unterwegs und war sehr viel in Europa, war in Südostasien, war in Australien und war also vielleicht so 4-5 Mal im Jahr, war ich für ungefähr eine Woche oder bis 3 Wochen, wenn ich mehrere Trips hintereinander hatte, war ich eben im Ausland und natürlich auch in Deutschland, obwohl wir hatten damals direkt mit Deutschland keine Geschäfte, aber da ich ja wirklich eine halbe Stunde weg Flughafen aufwuchs und sich Frankfurt oft anbot zum Umsteigen, dann bin ich eben immer bei meinen Eltern vorbeigekommen, so zum Wochenende, wo ich dann wirklich anrief und sagte, ich fliege in 3 Wochen nach Schweden und ich komme dann Kaffeetrinken zu euch. Oder ich fliege Kuwait und auf dem Rückweg bleibe ich das Wochenende bei euch. Oder ich fliege in die Türkei und dann hänge ich nochmal 4 Tage dran. Und so war ich dann eben öfters in Deutschland eben immer eingebunden mit diesen Geschäftsreisen. Und das war dann, da war ich zwar schon in der Beziehung mit meinem Mann, dann auch, das ging dann so weiter, auch als wir dann verheiratet waren, wo ich dann immer noch in diesem Job blieb und sehr oft in Deutschland war, aber nicht sehr lange. Und ich habe es halt immer bezahlt. Das war natürlich auch toll, weil ich konnte das in diese Geschäftsreisen einbinden. Und in den USA, wir haben ja sehr wenig Urlaub. Und das war natürlich auch toll, dass ich eben ein Wochenende dranhängen konnte oder mal nur 1-2 Urlaubstage und eben in Deutschland meine Familie und Freunde sehen konnte, ohne dass da mein Jahresurlaub von 2 Wochen völlig drauf ging. Ne? Das war natürlich auch gut. Und als meine erste Tochter geboren wurde, dann war ich klein, war ich dann gar nicht in Deutschland. Ich wollte mit einem Baby wollte ich nicht reisen. Und meine Eltern, wir haben in den USA geheiratet, ne, in 2000. Und meine Tochter wurde dann 2007 geboren. Und meine Eltern kamen zur Hochzeit und hatten uns auch zuvor noch einmal besucht oder mich besucht. Und dann kam meine Mutter, kam dann noch zweimal, als meine, nachdem die erste Tochter geboren wurde und dann nochmal die zweite Tochter geboren wurde. Und mein Papa ist immer schwer gefallen, halt der lange Flug und. Mhm. Und meine Mutter war eben zweimal alleine da. Und dann, als eben die Kinder älter waren, dann sind wir eben auch zusammen mit den Kindern auch nach Deutschland. Und da war dann meine ältere Tochter war 6 und die jüngere war 4. Und das war das erste Mal, als ich mit den beiden in Deutschland war, mit meinem Mann zusammen. Und das war dann halt auch wieder ein ganz anderes Erlebnis, war mit der Familie da zu sein.
Mhm. Sprichst du mit deinen Kindern auch Deutsch? Sprechen die Deutsch? Hast du ein bisschen von der Kultur behalten?
Das Interessante ist, ich hatte damals, als meine Kinder geboren wurden, hatte ich eigentlich ganz wenige deutsche Freunde hier. Und ich habe jetzt mehr deutschsprachige Freunde in meinem Umkreis, als ich damals hatte. Und ich dachte natürlich, ja, natürlich spreche ich mit meinen Kindern Deutsch, ne, und ich möchte das jetzt zweisprachig aufwachsen. Und habe dann mit meiner kleinen Tochter halt so auf dem Wickeltisch, habe ich dann ein bisschen Deutsch geredet, ne, da kam natürlich noch nichts zurück. Ja. Und mir kam das alles so hölzern und gestellt vor, dass ich immer automatisch wieder auf Englisch zurückfiel. Und kam mir keine Antwort von ihr, ne? Logisch, das war eine einseitige Unterhaltung, ja. Und dann habe ich das irgendwie dann wieder so ein bisschen aufgegeben und blieb also da nicht dran, ja. Und als dann die jüngere Tochter geboren wurde, dann fing ich dann wieder ein bisschen damit an. Aber dann hat die Ältere, die hat irgendwie so ganz komisch reagiert, wenn Mama Deutsch sprach, weil das war sie gar nicht gewohnt. Da war sie zweieinhalb Jahre alt.
Ja, das ist nicht so einfach.
Ja, und mein Mann, wie gesagt, spricht kein Deutsch. Und meine Kinder haben also kein natürliches Deutsch gehört im Umfeld. Und ich hatte auch ehrlich gesagt so manches Vokabular gar nicht, wie man mit kleinen Kindern Deutsch spricht.
Ja, das ist interessant. Ne? Man hat ja auch dann so seine Festplatte, die ist dann so 0 bis 20 Festplatte und dann fängt jetzt quasi die neue Festplatte an und die alte ist irgendwo eingestaubt mit dem deutschen Vokabular. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
Ja, ja. Ich hatte das Vokabular auch einfach nicht dazu, mit meinen Kindern in dem Alter Deutsch zu sprechen. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Ja. Und ja, dann statt.
Sagen Sie das manchmal, dass Sie, oder hätten Sie das gern gelernt? Sagen Sie dir das manchmal so?
Nein, also die waren an der Waldorfschule hier. Ich habe auch an der Waldorfschule zum Teil da mal unterrichtet, ne, als die Kinder kleiner waren und noch ein bisschen einige Jahre hinweg. Habe da Deutsch unterrichtet und andere Sachen unterrichtet, habe Ausbildung gemacht zur Waldorfschullehrerin. Aber auch da haben die trotzdem das Deutsch irgendwie nicht so angenommen. Und es, ja, irgendwie hat halt
ja, es ist nicht, es ist auch nicht ganz einfach. Also da bist du auch nicht alleine mit. Ich habe ja in meinem, ich habe ja so ein Female on Fire Mastermind, wo ich Frauen helfe in die Selbstständigkeit. Und da war eine im letzten Kurs dabei, die Deutschlehrerin ist und die quasi sich zur Aufgabe gemacht hat, für deutsche Bilingual Eltern, die zu unterstützen, aber mehr so im Elterncoaching zu helfen. Was können die Eltern denn überhaupt tun, um von Beginn an mehrsprachig die Kinder aufwachsen zu lassen? Weil das ist nämlich wirklich nicht so einfach. Jetzt für uns ist das, für mich ist das was anderes, weil wir sprechen zu Hause Deutsch. Aber ich kenne wirklich viele, wo der Partner eben Englisch oder was auch immer eine andere Sprache hat. Und das ist nicht so einfach, so die Dinge in einem anderen sprachlichen Umfeld umzusetzen. Ne, also das, da bist du nicht alleine mit und das hört sich nämlich immer oft mal viel leichter an, als wie es dann hinterher in der Tat ist. Und die macht, die hilft quasi Eltern, was kann man für Spiele machen dann auf Deutsch, wie kann man so in dem Alltag sozusagen diese Dinge mit einsetzen und so. Und das ist schon eine Herausforderung. Jetzt haben wir ja gehört, du bist jetzt wirklich so lange schon hier und hast dein ganzes Leben quasi, du lebst einfach, du bist wahrscheinlich auch schon lange Amerikanerin, du lebst in Amerika, du lebst das Leben, das amerikanische Leben richtig und in allen Zügen. Hast du mal so das Gefühl gehabt, du vermisst das deutsche, bodenständige Kleinstadtleben oder war das weg für dich irgendwie in deinem neuen Leben?
Ich glaube, es war zunächst erstmal weg, weil ich eben beschäftigt war, ja, mit kleinen Kindern und ich mich dann in einem ganz neuen Umfeld für mich dann eben auch erstmal zurechtfinden musste. Und obwohl ich ja schon länger in den USA war, ne, aber als dann eben die Familie dazu kam, das war dann doch nochmal anders. Und weil du sagst, du bist Amerikanerin, ich habe immer noch meine deutsche Staatsbürgerschaft und keine amerikanische.
Ach, ich bin schon Amerikanerin. Ja, yeah, wie, warum das denn? Warum hast du nicht schon mal längst die Dual Citizenship gemacht? Das ist doch für dich easy, easy.
Ja, ich habe immer mal so darüber nachgedacht, aber hab's bisher einfach noch nicht gemacht. Und ich meine, klar, ich würde gerne wählen in den USA, aber ansonsten fehlt mir ja nichts, ne? Außerdem. Und ja, und wie gesagt, die Jahre gingen so ins Land, ja, und auf einmal bin ich eben über 30 Jahre hier und ja, und die Zeit verfliegt, ne? Und ob ich das Deutsche vermisse, ne? Also ich denke, jetzt zum Teil vermisse ich es manchmal mehr als vor einigen Jahren. Und ich weiß nicht, ob das auch damit zu tun hat, dass man selbst ja auch älter wird und sich vielleicht dann eher so ein bisschen an der Kindheit orientiert oder nicht orientiert, aber wo man eher die Sachen zu schätzen weiß, die man in der Kindheit hatte. Weil ein Teil des Lebens ist ja nicht einfach, ne, als Erwachsener, mit Job, mit Kindern und Finanzen und der Alltag, ja, und Kindheit ist ja eher unbeschwert. Und ich weiß nicht, also manchmal denke ich schon darüber nach oder denke auch, was wäre denn, wie hätte mein Leben ausgesehen, wenn ich eben nicht nach USA gegangen wäre, was würde ich in Deutschland machen, wäre in einem anderen Land. Ich hatte mal ein Jobangebot in Sydney, Australien, als ich schon in den USA war und hatte auch schon mich erkundigt, wie das wäre, dann eben nach Sydney auszuwandern. Und habe es aber dann doch nicht gemacht, weil ich hatte dann gerade meinen Mann kennengelernt, obwohl ich es war noch so ernst, das war noch nicht absehbar, wo es weitergeht. Aber ich habe es auch nicht gemacht, weil ich hatte damals noch keine Green Card, war dann noch mit dem H1 Arbeitserlaubnis und dachte, okay, wenn ich jetzt nach Australien gehe und dann quasi hier mein Arbeitserlaubnis und den ganzen Prozess, der würde dann verschwinden, ja, ich hätte ja keinen Anspruch, wieder nach USA gehen zu können. Was ist, wenn ich in Sydney bin und das funktioniert nicht, es gefällt mir nicht, wie auch immer, dann kann ich nicht einfach nach USA zurück. Dann müsste ich in Anführungsstrichen nach Deutschland zurück und würde ich das wirklich wollen. Und deswegen bin ich nicht in Sydney. Und wo ich dann manchmal schon denke, wie wäre das gewesen, wenn ich das vielleicht gemacht hätte?
Ja, und man ist ja auch noch so beschäftigt mit Leben, ne? Und jetzt kommt natürlich, die Kinder werden immer größer, die Eltern werden immer älter, ne? Dein Vater ist ja vor einer längeren Zeit verstorben. Deine Mutter, hast du mir erzählt, ist jetzt quasi in ein betreutes Wohnen übergegangen. Und jetzt verändern sich ja diese stabilen Dinge, die ganz lange immer so waren, sind plötzlich auf einmal nicht so da. Und das hat dich ja auch nochmal vor eine ganz andere Herausforderung gestellt und ja auch dich wieder zurückgebracht in dein altes Leben sozusagen. Magst du uns da mal so ein bisschen hinbringen?
Ja, zum Teil war es wirklich mit dem alten Leben wieder vertraut zu werden. Und auf der anderen Seite war es auch, neue Dinge in Deutschland zu lernen, mit denen ich früher nicht konfrontiert wurde oder mit denen ich einfach keine Erfahrung hatte. Ich war also jetzt im vergangenen Jahr 22, da war ich insgesamt für 4 Monate in den USA, in Deutschland.
Vier Monate am Stück. Ja. Boah, ist der Wahnsinn.
Ja, zunächst war ich 3 Wochen dort im Mai, kam zu dem Geburtstag meiner Mutter und es ging eben darum, dass wir dann das Elternhaus verkaufen. Ja, und meine Mutter ist eben in einem Seniorenheim, mir geht's gesundheitlich gut, es ist auch ein Seniorenheim am Ort, ist also alles bestens. Aber es macht eben keinen Sinn, das Haus irgendwie zu behalten und als Einzelkind und ja, es war eben schade, aber es war wirklich die beste Lösung. Und dann war ich eben 3 Wochen dort, um überhaupt mal so rauszufinden, wie verkauft man denn ein Haus in Deutschland? Wie funktioniert das? Und mit Makler und. Und habe also das mal ein bisschen ausgekundschaftet. Und dann haben wir eben einen Makler angeheuert. Und dann war ich wieder zurück in den USA für einige Wochen. Bin dann wieder Ende Juni wieder geflogen bis fast Ende Oktober. Und das Haus wurde dann verkauft am 1. Oktober. Ab 1. Oktober ist also nicht mehr das Haus von uns. Und ich wollte aber eben da bleiben und wirklich alles abwickeln. Und meine Mutter ist also im Kopf noch sehr fit, aber sie brauchte halt schon die Unterstützung mit dem ganzen Vorgehen, ja. Und dann ging es eben auch darum, das Haus eben auszuräumen, ja. Und das war eben ein Generationenhaus, das wurde in den 1920er Jahren wurde das gebaut von meinen Urgroßeltern. Und ja, erster Stock, zweiter Stock, Dachboden, Keller, Garage, Außengebäude, schöner großer Garten. Und meine Eltern
also
haben
ein richtiges Stück, was man heutzutage fast gar nicht mehr kaufen kann, ne?
Genau,
in Deutschland.
Ja.
So.
Ja. Und meine Eltern haben das immer sehr gut in Stand gehalten, aber es ist natürlich immer vieles veraltet, ne? Und ja, dann eben, wie macht man das Haus zu verkaufen? Und da habe ich ein ganz neues Stück Leben in Deutschland kennengelernt. Ich hatte also wirklich überhaupt keine Ahnung, wie man ein Haus verkauft. Meine Mutter auch nicht. Sie hat das auch nie gemacht. Sie zog ja damals, nachdem sie geheiratet hat, in dieses Haus mit meinem Vater ein. Und wo ich also wirklich sehr viel gelernt habe und
jetzt
in Immobilienmarkt in Deutschland eigentlich sehr gut
auskommen. Wie war das so lange mal wieder in Deutschland zu sein? War das wirklich völlig verrückt? So, war das eine Zeitreise in die Vergangenheit? War das so, ach, könnte ich mir vorstellen, hier jetzt doch mal wieder hinzugehen und zu leben? Oder wie war das?
Es war eine Reise in die Vergangenheit und zwar auch vieles Neues. Und ich habe schon gedacht, als ich dort war, wie wäre das, wieder hier zu sein? Und zum Teil konnte ich mir das also wirklich vorstellen, weil ich ja wirklich in das deutsche Leben eingebunden war. Und das heißt nicht völlig. Und einige Freundinnen, mit denen ich noch in Verbindung stehe, wir haben uns auch sehr, sehr oft getroffen, was ich ganz toll fand, dass ich meine Freundin so oft sehen konnte. Und die eben auch gesagt haben, naja, du bist zwar jetzt sehr lange hier, aber du bist trotzdem irgendwie auf Besuch. Und das stimmt schon. Und wo ich fast schon dachte, wie habe ich das jetzt zu verstehen? Ich bin ja jetzt schon hier im Alltag, ne? Aber ich war natürlich nicht ganz im Alltag. Ich habe also jetzt nicht auf einmal in Deutschland gearbeitet oder hatte viele Verpflichtungen, nicht die andere haben, die halt wirklich dort leben.
Und ist das vielleicht auch so eine typisch deutsche Sache?
Ja, das denke ich auch, ja. Und ne? Ich denke halt auch.
Das stelle ich nämlich immer wieder fest, dass das Deutsche so scheuklappenmäßig auf ihrer Autobahn fahren und dass so gerade der Amerikaner ganz anders da oder auch der amerikanische Lifestyle da so ein bisschen anders ist, dass man nicht so diese Routine vielleicht nur alleine hat, sondern Amerikaner zieht ja auch in 3 Wochen von A nach B und fängt dann da auch wieder neu an und sortiert sich da wieder neu und richtet sich neu ein. Und wir haben jetzt kürzlich eine Stelle besetzt und dann passte das nicht und dann für eine deutsche Firma und dann hat das aber nicht richtig funktioniert, sodass der dann von da nach da und jetzt nach da zieht und die ganze Familie geht dann mit und fängt dann wieder von vorne an. Und ist das was wir, also so unsere deutsche Heritage, unsere deutsche Herkunft nicht so gut kann? So dieses.
Ja, das stimmt. Und das ist etwas, das ich nicht sehr gut kann. Ne? Und wenn ich zum Beispiel vergleiche, wie oft ich innerhalb von USA umgezogen bin, im Vergleich zu Amerikanern, ja, zum Beispiel meinem eigenen Mann, wo mein Mann ist als Kind nie umgezogen, ja. Und seine Eltern waren immer noch in dem Haus, sind beide schon gestorben, aber bis zu Ende hin, also mein Mann ist auch nicht der typische Amerikaner, der also dann 10-mal umgezogen ist, ne. Und aber trotzdem hat er sogar als Student oder späterhin mal hier, mal da und da ist einfach mehr. Und er ist aber nicht typisch in dem Sinne, aber ich habe viele Freunde, die halt, ja, ständig hin und her ziehen, wie du sagst. Und das konnte ich also nicht. Und da bin ich irgendwie zu bodenständig, egal ob ich jetzt in Deutschland bin, in den USA oder anderswo. Aber was mir eben, ich habe mich ja auch verändert in der Zeit, in der ich hier bin. Und ich denke, für meine Freunde in Deutschland, da ist schon noch das Allvertraute in mir, ja. Und die kennen mich so, wie sie mich schon seit über 30 Jahren kennen. Seit man kenne ich schon seit dem Kindergarten und dann später das Gymnasium und so. Und die kennen mich also sehr gut und ich kenne die auch sehr gut. Mhm. Und die sehen halt schon, dass ich so noch die Alte bin. Aber denen fällt natürlich mehr auf, was sich in mir geändert hat, als mir selbst das vielleicht auffällt. Und dann ist ja die Frage, okay, was hat sich in mir geändert oder wie habe ich mich verändert, weil ich in den USA bin oder weil man sich eben im Leben ändert? Wäre ich die gleiche Person, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, mit meinen Ansichten, Gepflogenheiten, was ich so mache, Hobby?
100% nicht, das geht ja gar nicht, ne? Also dann Veränderung bringt ja auch eine Veränderung des Menschen mit. Und das muss ja nicht immer positiv oder negativ zu werten sein. Aber ganz klar ist, wenn du rausziehst und in die Welt gehst, dann musst du dich ja anpassen an deine Umgebung. Und das alleine schon verändert einen Menschen total, als wenn ich das gar nicht muss, sondern immer wieder da bleibe und nur die gleichen Dinge tue und in dem gleichen Haus wohne und die gleiche Arbeit mache. Dann werde ich als Mensch ja in dem Sinne, also häufig natürlich durch andere Sachen wie Krankheit oder sowas vielleicht gechallenged, aber dieses, ich finde immer, und das stelle ich ja auch in den Interviews mit den Auswanderern fest, wenn ich ins Ausland gehe, dann bin ich die, die sich irgendwo in einer neuen Umgebung zurechtfinden muss und sich anpassen muss. Und das alleine verändert Menschen total, finde ich.
Ja, und was ich sehe jetzt auch so, dass ich für meine deutschen Freunde quasi nicht mehr völlig deutsch bin. Ich bin jetzt die Katja, die aus USA kommt, auf Besuch oder eben um das mit dem Haus zu erledigen. Aber ich bin eben nicht mehr die Deutsche, die halt eben hier ist und macht wie auch immer. Ja. Und für amerikanische Freunde bin ich eben die, die aus Deutschland kommt.
Man sitzt so dazwischen. Deswegen connecten so Menschen wie wir so gut, weil wir beide so dazwischen sind irgendwie, ne?
Wo ich völlig dazwischen sitze. Ne? Und für die einen bin ich nicht mehr die von dem Land und für die anderen bin ich die, die von dem anderen nachkommt.
Ja, ich weiß. Das ist so. Und deswegen ist diese internationale Frauen-Community oder so. Ich meine, das am Ende ist es ja auch das, warum ich diesen Podcast hier mache, weil das diese Connection ist, die wir beide haben, die ich zu den Gästen habe oder die diese Community, diese deutsche Community in den USA oder nicht nur deutsche, oft auch internationale Community in den USA so miteinander hat, weil wir sind alle so dazwischen irgendwie. Wir gehören weder da noch da so richtig mehr hin. Wir haben so unser eigenes irgendwie. Ja.
Und was auch interessant ist, was mir schon damals auffiel, als ich studiert habe. Ich meine, in Deutschland, okay, man hat natürlich auch Kontakt, ne, mit Ausländern, jetzt egal, ob es europäisches oder außereuropäisches Ausland ist. Ne, und dann kennt man mal jemanden von Italien zum Beispiel. Ja, und es sind dann Italiener und man weiß automatisch, okay, da sind vielleicht mal andere Gepflogenheiten da oder irgendwie, wenn man sich auch nicht so irgendwie darüber Gedanken macht, das ist halt eben so, wie es ist. Und was mir auffiel als Studentin, dass ich mit Europäern viel mehr gemeinsam hatte als mit Amerikanern. Wo dann plötzlich jemand, ich war also in so einer internationalen Studentengemeinschaft gut eingebunden, ne? Und es waren oft Austauschstudenten, ja, die nur ein Jahr hier waren, aber wo ich dann merkte, ich hatte mehr mit jemandem gemeinsam aus Frankreich oder aus Spanien, als für den Amerikaner. Und da fiel mir das zum ersten Mal auf. Und jetzt, das hat sich immer weiter so als roten Faden durchgezogen. Ja? Und ich habe zum Beispiel vor kurzem in den USA habe ich eine Frau aus Belgien kennengelernt. Und ich habe mit der irgendwie mehr gemeinsam als mit vielen Amerikanern. Da ist einfach irgendwas da. Ne? Das ist sehr interessant, obwohl ich sie gar nicht so gut kenne und obwohl und wir uns auch gar nicht irgendwie drüber unterhalten, aber da ist einfach etwas da.
Ja, das ist so auch dieses kulturelle Grundverständnis. Ja. Ne? Ja. Es fängt ja schon mit Essensgeflogenheiten an, wie man am Tisch sitzt oder wie man, was für einen Stellenwert gutes Essen hat, dass das Essen zum Kommunizieren ist und nicht nur zum Sattwerden und dann kriegt man die Rechnung und dann geht man wieder und so. Ne? Also das sind so ein paar Dinge, die einfach da anders sind. Ich sehe das, wir haben bei uns im Haus Brasilianer wohnen. Und interessanterweise, da riecht es morgens schon ganz toll, wenn du bei denen vorbeigehst, ne? Und die umgeben sich auch nur mit Brasilianern und die feiern Feste und die sind zusammen und die machen viel. Und ich sehe die immer, wie die so mit ganzen Gruppen an nur Brasilianern oder Südamerikanern oder sowas zusammen sind. Das lässt sich einfach nicht verleugnen, ne? Ich finde ja immer, es geht alles. Das finde ich so spannend. Ich finde immer, es geht dadurch, dass wir das so gelernt haben jetzt hier im Ausland, können wir uns den Amerikanern anpassen. Aber wir schätzen auch sehr wohl, oder zumindest geht es mir so, ich schätze sehr wohl diesen europäischen Influence und die europäische Mentalität und das, was Europäer so einbringen. Deswegen kann ich das ganz gut verstehen. Katja, ich würde gerne nochmal so zurückgehen auf diese 4 Monate, die du jetzt in Deutschland warst. Und du hast ja gesagt, du könntest dir das schon gut vorstellen können, aber so richtig passt du da jetzt ja irgendwie auch nicht mehr so rein. Aber hat sich damit dein Leben irgendwie verändert oder wie du jetzt wieder zurückgekommen bist? Oder hast du dadurch, durch diese 4 Monate und nochmal dieses intensive deutsche Leben, hat sich dadurch was verändert jetzt in deinem, nach der Rückankunft?
Ich dachte, es hätte sich etwas verändert. Aber man muss natürlich dazu sagen, als ich dann wieder hierher zurückkam, meine Familie, die war ja noch die gleiche. Ja? Die hatte ja nicht dieses Erlebnis, das ich hatte und konnte das halt auch nicht nachvollziehen. Das ist ja auch okay. Und ich kam ja dann wieder nach den 4 Monaten zurück und trotz, was ich erlebte, das konnten die ja nicht nachvollziehen. Und ich fiel dann also wirklich sofort in diesen Familienalltag wieder zurück. Und was ich immer auch merke, wenn ich international reise, ja geschäftlich unterwegs bin und wo ich zurückkomme nach 2 Wochen oder was und man verändert sich ja immer ein Stück, ja. Aber ich denke, wenn man dann immer in die alte Umgebung wieder zurückkommt, dann ist das alles so wie vorher, weil diejenigen, mit denen man dann ist, ja, die hatten diese Begegnung eben nicht. Und ich habe auch noch so viele Sachen von diesen 4 Monaten, die ich gern meiner Familie immer noch erzählen möchte. Und kam aber einfach noch gar nicht dazu, weil es eben so viel ist. Und ich kann sie ja nicht irgendwie überwältigen und sich hinsetzen und sagen, so, jetzt erzähle ich euch 5 Stunden was. Und meine Töchter, ne, Teenager, die haben natürlich momentan auch andere Interessen, als eben sich hinzusetzen und Mamis Geschichten anzuhören, ja. Und mein Mann versteht das natürlich etwas besser, ne? Und während ich weg war, wir hatten ja auch Kontakt natürlich, ne? Und ich denke, wenn ich alleine leben würde in den USA, wäre es anders, nach so langer Zeit zurückzukommen. Und da würde ich bestimmt auch jetzt eine gewisse Einsamkeit verspüren oder vielleicht auch Heimweh. Aber das war überhaupt kein Thema, weil ich ja eben wieder so in den Schoß meiner Familie fiel und in mein Leben hier zurück.
Ja, wobei deine Töchter werden ja jetzt auch quasi älter und flügge und gehen aus dem Haus. Und das würde dir natürlich schon die Möglichkeit geben, wieder dieses Leben zwischen den Welten, in jeder Welt etwas länger bleiben zu können, versus während du mit Kindern ja sagen musst, okay, das ist jetzt hier unser Standort, da die Kinder haben Schule und dann ist man hier. Ne? Aber das verändert sich natürlich in dem Moment, wenn dann auch die Kinder ins College gehen oder ne, eigenständiger werden und so weiter. Was denkst du, kommt da so jetzt für dich? Also das öffnet ja auch wieder ein neues Kapitel an Freiheiten und Möglichkeiten, die du dann vielleicht jetzt so in den letzten 15 Jahren durch die Kinder bedingt ja auch dann vielleicht nicht so hattest.
Ja, ich denke, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, darüber genau nachdenken, als noch einige Jahre halt, die unsere Kinder ja bei uns sind. Ne? Aber ja, ich hatte schon so eine Erleuchtung vor ein paar Wochen, wo ich dachte, huch, meine älteste Tochter, ja, so in 2,5 Jahren, dann ist sie wohl aus dem Haus weg. Wo mir das zum ersten Mal so richtig bewusst wurde, ne? Und weil ich ja eben aus Deutschland, ich habe ja einiges an Möbeln und Sachen hierher verschifft und sieht jetzt in unserem Haus sehr chaotisch aus, weil ich eben noch gar nicht dazu kam, das so unterzubringen, wie ich das gerne haben möchte. Die größeren Möbelstücke, die stehen ja im Standort, die kann man auch nicht so einfach verschieben. Aber ich habe eben im Keller noch 20 Kisten mit Sachen.
Wahnsinn.
Und dachte, oh, ich muss mich eigentlich ein bisschen beeilen, das so einzurichten und so zu machen, weil meine ältere Tochter, die kann das dann vielleicht gar nicht mehr so lange genießen, weil die Zeit ist irgendwie begrenzt.
Ja.
Und das wurde vor einigen Wochen wurde mir richtig bewusst.
Es ist so oder so so unsere Zeit, dass sie begrenzt ist, ne? Und das siehst du jetzt ja quasi auch, indem du bewusst 4 Monate in Deutschland warst und dein Elternhaus aufgelöst hast. Und Dinge sind einfach wirklich begrenzt, egal in wo du auf der Welt lebst und wie das so ist. Und irgendwann steht uns das allem bevor, dass die Eltern hat, das Elternhaus aufzulösen. Irgendwann steht uns das bevor. Meine Tochter hat nur noch 1 Jahr und dann sind bei mir beide aus dem Haus, ne? Also die Kinder gehen dann aus dem Haus. Und umso wichtiger ist ja wirklich nicht das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, das ist das Leben und das ist es, was ich jetzt quasi daraus mache. Und du hast dich damals entschieden, in die USA zu gehen, dein Lebensmittelpunkt ist hier, aber muss ja auch nicht immer so bleiben, sondern man kann ja auch die Karten quasi zumindest temporär wieder neu mischen und dann Dinge machen, die man vielleicht vorher so nicht machen konnte und für sich jetzt auch wieder entscheiden, da sind meine Roots, da sind meine Wurzeln und da muss ich einfach auch nochmal vielleicht hin und oder länger sein oder so, weil ich das für mich auch brauche. Ne? Also das.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, irgendwann mal auch nochmal länger in Deutschland zu sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Oder irgendwo anders länger zu sein. Ja.
Ja, das ist schon gar nicht so einfach, ne? Man ist weder da noch da noch da irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch manchmal so, dass wir uns nur an diese Gewohnheiten hängen. Weißt du, wie ich das meine? So, und das, das ja gut ist zu wissen, das brauchen wir gar nicht. Also ich habe irgendwann nach so vielen Umzügen und so vielen Ländern und was weiß ich, habe ich so für mich erkannt, zu Hause ist hier im Herzen. Ne? Das ist nicht mehr abhängig von wo ich bin, sondern das ist etwas, was ich in mir habe. Und deswegen ist das eigentlich egal, wo ich bin. Ich kann das überall haben. Und das ist schon, glaube ich, ganz viel Freiheit, wenn man da, also ich empfinde das für mich, dass das viel Freiheit ist, wenn man da ankommt, dass man nicht mehr so dieses, ich verpasse was oder so dieses Regret hat. Also es ist natürlich immer schwer, wenn man im Ausland ist, dass man seine Eltern so viel nicht sieht und viel nicht mitkriegt. Aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem dein Leben und du musst das leben. Und wenn du das füllst mit, ich bin traurig, dass ich meine Eltern nicht sehe oder ich bin an dem Ort, wo ich bin, nicht happy. Ne, in dem Moment ist es ja nicht gut, sein Leben mit diesem zu füllen versus zu sagen, ich bin jetzt hier und das ist gut und ich kann eben nicht an 2 Plätzen sein. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass es hier mein Leben einfach ist. Ne?
Ja, ja. Ja, das ist natürlich schon eine gewisse Nostalgie da, ne? Wenn man an Vergangenes denkt und eben auch, dass mein Elternhaus jetzt weg ist, dass ich also diesen Landeplatz in Deutschland nicht mehr habe. Und wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, ich habe also vor, im Mai wieder hinzufliegen, das hat meine Mutter Geburtstag und das ist eine Veranstaltung, wo ich auch gerne hin möchte und das passt dann ganz gut. Und wo ich dann auch denke, wie werde ich das empfinden, dass ich jetzt quasi Gast im eigenen Land bin und dann bei Freunden unterkomme oder in einem Hotel bin oder wie auch immer, da findet sich was, aber es ist ganz anders.
Mhm.
Und es ist eben nicht mehr, dass ich von meinem Elternhaus um die Ecke zum Bäcker gehe. Das wird es nie wieder geben. Dieser Weg, die Ecke zum Bäcker hin oder von meinem Elternhaus die Straße runter am Damm entlang zu meiner Cousine hin.
Ja.
Oder wann die Nachbarn kommen und gehen und ich sage Hallo und halt ein kleines Schwätzchen. Das wird es nie wieder geben. Und das tut mir schon irgendwie weh. Aber es, ja, so ist das eben, ne?
Das ist der Gang der Zeit, ne? Ja, ja, das ist der Gang der Zeit. Und das ist wirklich auch ein Auswanderer-Dingen. Also das betrifft ja auch jeden, auch in Deutschland, aber dieses, dass man dann weit weg ist und das nicht mehr beeinflussen kann oder da auch in dem Moment vielleicht nicht für Menschen da ist, für die man gerne da sein möchte, aus der Ferne, das ist einfach etwas, das kauft man mit dem Ticket, im Ausland zu leben. Das ist einfach so. Ja. Das gehört einfach mit dazu. Ich meine, dagegen stehen dann auch viele, viele andere Dinge, aber das gehört auch mit zu dieser Auswanderergeschichte einfach dazu. Und irgendwann den Anruf zu kriegen und irgendwann das aufzulösen und so, das sind einfach so Dinge, das hast du auch, wenn du in Deutschland bist, aber du hast natürlich aus der Ferne immer das Gefühl, habe ich genug getan oder war ich genug da? Und das ist schon so ein kleiner Schuldanteil oder so ein bisschen so dieses, ja, wie sagt man, Regret, würde man im Englischen sagen. Ich kann ja, wie man das jetzt im Deutschen so sagt, aber man hat immer so dieses Gefühl, man war nicht genug dann da. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, ja. Die Erfahrung, die ich jetzt auch machte, als ich eben so lange in Deutschland war, dass ich waren viel öfter gesehen habe, weil irgendwie, die wussten halt auch, okay, jetzt ist das Haus weg und so und wir haben uns irgendwie viel mehr und intensiver unterhalten und ich habe auch neue Leute kennengelernt durch den Hausverkauf, weil ich eben viele Sachen gespendet habe und da habe ich ganz neue Bekanntschaften geknüpft, wo eben Nachbarn irgendjemanden kannte, die eben für irgendjemand Flüchtling aus der Ukraine oder wie auch immer, oder die irgendwie eine Handarbeitsgruppe für Frauen hatten und wo ich so viele Leute kennengelernt habe.
Ja.
Und auch ganz Gespräche mit Nachbarn führe, was ich auch für nie hatte. Ich meine, klar, da war ich Kind und dann war ich auf Besuch da, ja, und dann hat man sich mal kurz unterhalten und so, aber jetzt war das irgendwie ein viel intensiveres Erlebnis, weil ich auch weniger Zeitdruck hatte. Wenn ich sonst für 2 Wochen da bin, ja, dann ist es manchmal hektisch, ne? Dann will man jeden sehen und dies und das. Und jetzt hatte ich einfach, ich hatte Zeit und keine Zeit, weil ich ja viel mit dem Haus zu tun hatte, hatte aber eben doch die Möglichkeit, über diese längere Zeit Leute zu sehen und Sachen zu machen.
Ja, du hast dich richtig drauf eingelassen, ne? Ja, das ist anders, als wenn man nur so auf der. Aber das ist vielleicht ja die Botschaft, ne? Dass man nicht mehr einfach nur hinhuscht und da ist, sondern sich, egal wie lange man da ist, wirklich auf diese Menschen und auf den Ort einlässt, egal zu welchem Ort man fliegt. Das finde ich jetzt eigentlich, höre ich so aus dem, was du so sagst. Ja. Das macht einen Unterschied, wenn ich mich committe, irgendwo wirklich da zu sein und mich auch auf die Menschen, wo die auch immer stehen, einlasse, versus ich fliege nur rein, bin zu Besuch und fliege dann wieder raus. Ne? Ja.
Ich habe irgendwie eine andere Heimatverbundenheit dadurch bekommen und habe zum Beispiel auch, wir haben ein Heimatmuseum im Ort, ja. Habe jetzt dieses Museum besucht, da war ich vorher noch nicht dort.
Du musstest weggehen, um zurückzukommen.
Genau, genau. Und es war quasi ein zweites Auswandern in dem Sinne. Und wo ich auch meine Heimatort ganz anders irgendwie gesehen habe und viel mehr über die Geschichte erfahren habe. Bewusst spazieren ging in Straßen, wo ich vorher noch nie war und einfach gelesen habe. Es gibt auch eine Facebook-Page, alles Freiwilligenarbeit von diesem Heimatmuseum und da ist jemand, der sich das engagiert und da postet immer Fotos von früher und hat eine ganze Geschichte geschrieben, eine Chronik von dem Ort und wo ich dann jetzt ganz anders verbunden bin. Bin ich immer noch irgendwie am Verarbeiten, ne? Was bedeutet das? Also, warum ist das so? Und dieses einfach, ja, dort Sachen abzuschließen mit dem Haus, aber dennoch andere Vertrautheiten quasi zu erfahren und das ist irgendwie ganz, ganz anders.
Wirst du da weiter anknüpfen? Also wirst du dann im Mai, hast du ja gesagt, fliegst du hin, aber ist dein Plan doch auch jetzt länger wieder mal am Stück dann da zu sein oder die Reisen so zu gestalten, wie du sie jetzt bei der Auflösung in den 4 Monaten, vielleicht nicht 4 Monate, aber vielleicht einen Monat oder sowas mal hinzugehen?
Das muss ich eben sehen, wie das alles weitergeht. Und wenn die Kinder erstmal aus dem Haus sind und ich denke, dann wird sich vielleicht auch das so ergeben, ob vielleicht dann mal ein längerer Aufenthalt dann möglich ist, ne? Und dann, es gibt auch so viele Ecken in Deutschland, die ich nicht kenne.
Ja, klar.
Wo ich denke, ich kenne mein eigenes Land nicht, ja. Und nicht. Ich sehe immer auf Facebook, wenn Freunde von mir irgendwo in Deutschland unterwegs sind, wo ich denke, das ist ja auch eine tolle Ecke, das ist ja auch interessant, ja, da würde ich auch gerne hin. Oder auch Europa, ja, wo ich denke, toll, wenn man in Deutschland ist, dann kann man eben mal schnell zum Skifahren nach Österreich, ja. Oder man kann irgendwie in eine andere europäische Stadt fahren mit dem Zug oder Fliegen oder Auto. Und da bin ich schon, nein, das ist zu viel gesagt, ne, aber das denke ich schon, das ist toll, ja. Und
wobei das manchmal auch immer nur so ist, ja, dass das Leben auf der anderen Seite der Wiese grüner ist. Und das kannst du ja quasi auch hier auch machen, ne? Also ja, das ja würde, aber ich verstehe schon, was du meinst.
Ja, sicher, ja. Das kann ich hier auch machen, ja. Ja, es war eine sehr interessante Erfahrung mit dem Haus.
Sehr interessantes Jahr, ne? Also wer da nochmal vielleicht auch vor so einer ähnlichen Situation steht oder sich vielleicht schon mal im Vorfeld auch schlau machen möchte. Ich meine, da gibt es viele Auswanderer, die den Podcast hier hören, können sich ja sicherlich mal an dich wenden mit Insider-Tipps, das alles so abläuft und geht. Ja. Und ich finde es sehr spannend, dass du wirklich lange weg sein musstest, um wirklich vielleicht wieder in deine Heimat zurückzukommen, also emotional zurückzukommen, vielleicht nicht physically, aber so emotional. Und das finde ich ganz interessant, dass hier nochmal raus, dass wir darüber gesprochen haben, weil es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt auch ein Grün, ein Grau, ein Blau dazwischen. Und man muss sich vielleicht auch gar nicht immer nur entscheiden, man geht weg und dann ist man weg, sondern man kann auch immer wieder zurück und revisiting und man kann nochmal eintauchen in Erinnerungen und in Dinge. Und das ist eine unheimlich schöne Geschichte, die du jetzt erzählt hast. Das ist durchaus auch mal wert, es sich einfach mal wieder Zeit zu nehmen und zu seinen Wurzeln zurückzugehen und da nochmal tiefer zu forschen. Ne?
Ja, es war wirklich ein zweites Auswandern. Und ich hatte in meinem Elternhaus, hatte ich zum Teil noch Sachen aus meiner Schulzeit, ja, und meiner Kinderzeit. Und die mussten jetzt alle weg. Die mussten entweder, ja, entsorgt werden, weitergegeben werden oder eben mit mir hierher kommen, ne? Und vor dieser Entscheidung stand ich ja vorher noch nicht.
Mhm. Auch als ich
bin, es war ja okay, dass ich eben noch Sachen aus meiner Kindheit im Haus hatte. Weil jetzt muss es eben weg. Und das war irgendwie so, ja, das war so ganz anders. Und das war wirklich
das
ein zweites Mal.
Aufarbeiten auch nochmal, ne? So, ich meine, du bist sehr früh gegangen. Da hast du noch viel Kindheit, Jugend quasi zurückgelassen. Ja, nee, das glaube ich schon, dass das noch eine Weile nachwirkt und nacharbeitet, ne? Liebe Katja, vielen, vielen Dank für diese Reise. Also eine andere Geschichte, ne? Also als vielleicht viele andere Interviews hier in dem Podcast, aber genauso wichtig, weil die Botschaft darin ist einfach, egal wo man ist, man hat seine Wurzeln und es ist gut, einfach die Dinge auch nochmal wieder zurückzugehen und auch nochmal wieder die hochzuholen und aufzuarbeiten und sich auch die Zeit dafür zu nehmen. Also das habe ich so empfunden. Ich folge dir ja auch auf Facebook, dass du diese Zeit genommen hast und dieses, manchmal hast du so alte Vasen oder sowas da hingestellt und gesagt, das hat die Geschichte oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Und das wirklich nochmal so zu erleben und dadurch vielleicht auch abzuschließen, ne, ein gewisses Kapitel auch abzuschließen. Ich glaube, das war sehr kraftvoll, wenn ich so dran denke, was du so in der Zeit erlebt hast, was ich zumindest so von außen sehen konnte auf deinem Facebook.
Ja. Oder wie es immer auch eine Nachbarin von mir ausdrückte, als ich sagte, ach, jetzt ist halt das Haus weg und naja, und es ist jetzt schon komisch. Dann guckst du mich an und dann meinst du, ja, du hattest dir das ja so ausgesucht, wegzugehen.
Ja.
Oh was. Aber dann dachte ich, ja, eigentlich hat sie recht.
Ja, das höre ich auch oft. Ja?
Ja.
Und am Ende ist es auch richtig so, ne? Aber es heißt trotzdem nicht, wenn man weggeht, dass man nicht trauert oder dass man einen Teil vermisst. Und ich glaube, das ist oft von Leuten, die nicht gegangen sind oder die in dem Leben sind, wo sie sind, oft nicht verständlich. Aber ich verstehe das genau. Es heißt nicht, dass man nicht Heimweh haben kann oder dass man was vermisst oder um was trauert. Auch wenn man sich für ein anderes Leben entschieden hat. Und so ist das. Katja.
Ja.
Wir folgen dir weiter und sind gespannt, wie du mit mit dieser Erfahrung weiter umgehst. Also das, da bin ich sehr gespannt, weil jetzt ist das Haus weg und was kommt jetzt? Ne? So, wie geht's weiter? Bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen und dann berichten wir nochmal darüber.
Ja. Ja.
Danke, meine Liebe.
Ja, danke auch. Es war, hat Spaß gemacht.
Und tschüss nach Chapel Hill. Ja. North Carolina.
Ja, tschüss.
Tschüss. Spannende Geschichte wieder einmal, oder? Schön, dass du da warst hier im Muttersprache-Podcast. Vergiss nicht, dass du uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn und YouTube folgen kannst. Was ganz großartig wäre, wenn du auf iTunes oder auf Spotify eine 5-Sterne-Review für uns hinterlässt und natürlich diesen Podcast weiterempfiehlst oder auf all deinen Social-Media-Kanälen teilst. Ganz lieben Dank, deine Monique. Bis nächste Woche hier wieder im Muttersprache-Podcast.